Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, es gibt so manche Geschichten, die sind so bekannt und dann doch irgendwo so neu. Es hat mich super gefreut, jetzt Fabiana anfangen mit Simeon. Ist auch so eine Geschichte, man biegt vorher links ab. Alle Jahre wieder liest man die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 und biegt dann Vers 20, macht man Schluss. Und dann steigt man irgendwann wieder ein in die Geschichte mit Jesus als 12-Jähriger im Tempel. Und dazwischen ist diese Geschichte mit Simeon, die so unterbewertet ist. Aber was für eine Hammerzusage und Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, du wirst den Retter noch sehen. Und in dieser Erwartungshaltung hat er gelebt. Mega Eindruck, ich habe gestern zum ersten Mal drüber gelehrt, so anderthalb Stunden lang. Mega Stille. Mega Stille. Eine andere Bibelstelle, relativ bekannte Geschichte. Aus 85 Blickwinkeln betrachtet, heute nehmen wir den 86. Okay? Markus 2. Markus 2. Ich erzähle euch die Geschichte. Jesus kommt nach Kapernaum, sitzt in einem Haus oder zu Hause, je nachdem, wie man es nimmt. Eine Menge Leute sind da. Es ist ziemlich gedrängelt. Er sitzt da und redet gerade mit den Schriftgelehrten. Und dann heißt es, und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen, was redet er, und so weiter. Super Szene. Sitzt da, viele Leute im Haus, draußen stehen sie an der Tür. Traum für jeden Gemeindegründer. Ich habe ein Meeting bei mir im Wohnzimmer. Die Bude ist voll, es passt keiner mehr rein. Deshalb haben wir die Fenster aufgemacht, die stehen noch am Fenster rum. Und dann fängt es an zu bröseln. Da nimmt dir jemand das Dach runter. Das sind alle die Betrachtungen, die wir schon gehört haben. Wenn wir jetzt da mal genau drauf schauen. Ich habe immer die Geschichte, ich meine, ich bin ja christlich sozialisiert aufgewachsen. Ich sage es ganz bewusst so. Ich war in der Kinderstunde, ich war eigentlich immer in Gemeinde. Und das waren immer die vier Freunde, die ihren fünften Freund, den Gelähmten, wisst ihr was, der steht nicht da. Das steht nicht da. Da steht, und sie kommen zu ihm, sie. Wer? Andere Übersetzung, ich bin jetzt hier in der Elberfelder. Ne? Schlachter übersetzt, etliche. oder Luther einige. Das heißt, das war eine Gruppe von Leuten, die haben diesen Gelähmten gebracht. Und vier haben ihn halt getragen. Das waren nicht vier Freunde, da steht nichts von Freunden. Wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, und jetzt fange ich an auszulegen, weil genauso steht es nicht da, aber ich stehe zu der Auslegung, okay? Das heißt, ihr könnt eine andere Meinung haben, das ändert nichts daran, dass ich recht habe. Nee, Quatsch. Komische Heilungsgeschichte. Wirklich komische Heilungsgeschichte. Denn die lassen den durchs Dach runter. Lukas in der Parallelstelle erwähnt extra, und die Kraft Gottes war da zu heilen. Das heißt, Jesus war da schon sensibel, was da gerade vor sich geht. Jesus dreht sich rum und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, super. Die haben ihn gebracht, weil er gelähmt ist. Das entfacht eine theologische Diskussion. Wer kann das sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Nur Gott kann seine Sünden vergeben. Und Jesus so... Gutes Setup. Damit ihr wisst, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben, was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Damit ihr aber seht, dass ich diese Macht habe, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Jetzt eine mögliche Auslegung davon ist, eine Sache ist offensichtlich, die Sünde war die Wurzel der Krankheit. Deshalb können wir davon ausgehen, dass Jesus mit der Sündenvergebung die Krankheit eigentlich behoben hat und es eine Frage der Zeit gewesen wäre, bis der Mann sich erholt. Nur um nochmal einen Punkt zu machen mit den Schriftgelehrten, beschleunigt Jesus den Prozess. Und eine Sache, die wir inzwischen wissen, ist, dass auch viel aus Heilungsräumen und viel Gebet für Kranken, also man lernt ja aus Erfahrung, dass oft, wenn die Heilung nicht kommt, eine der Wurzeln, an die man drangehen muss, Sünde ist und Vergebung. Unvergebenheit bzw. auch Bitterkeit. Und wenn ich das so reinnehme und sage, da war eine Gruppe von Leuten, die bereit sind, diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen, aber der ist offensichtlich gelähmt, weil er sich versündigt hat, weil er wahrscheinlich bitter war. Wir wissen, dass Leute, die sehr bitter sind, auch schneller Probleme haben mit Arthritis und so Zeug, weil der Körper übersäuert. Da gibt es solche Zusammenhänge. Ich nehme mal an, dieser Gelähmte war ein Stinkstiefel. Manche Leute, ja, und jetzt weiß ich nicht, ob diese Gemeinschaft, die ihn dahin gebracht hat, vier haben ihn getragen, es waren aber mehr, die ihn dahin gebracht haben, einfach nur damit ihr Leid beendet wird. Weil die müssen ja anscheinend mit dem zusammen sein. Sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, da ist eine Gemeinschaft, die es schafft, mit so einem sündigen Menschen zusammenzubleiben und sich zu engagieren, dass sie ihn gemeinsam zu Jesus bringen. Und die lassen sich nicht aufhalten von der Volksmenge. Die lassen sich nicht aufhalten davon, dass sie nicht gleich durchkommen. Die sind bereit, das Dach abzudecken und ihn durchs Dach runterzulassen. Das ist eine größere Gemeinschaft, aber es sind vier spezifische Leistungsträger da drin, die den aktiv tragen in seinem Leid. Wenn Wurzel wirklich die Sünde war für sein Gelähmtsein, dann können wir davon ausgehen, der war selbst dran schuld. Und ich bewundere diese Leute und ihre Einstellung. Ich bewundere diese Menge, diese etliche, diese einige, die den Gelähmten nehmen und zu Jesus bringen. Ich bewundere diese vier, die sagen, wir legen aktiv Hand an und helfen. Warum bewundere ich das? Weil die retten diesen Mann. Weil jedes Mal, wenn diese Geschichte erwähnt wird, wenn diese Geschichte erzählt wird, in allen drei Evangelien, in denen sie vorkommt, Matthäus, Markus und Lukas, steht eine Sache. Und als er, also Jesus, ihren Glauben sah, als Jesus ihren Glauben sah, wessen Glauben? Der Glauben nicht des Gelähmten. Der Glaube der Leute, die sich um ihn herumgestellt haben. Das brachte den Durchbruch. Das sind Leute, die sich auf Beziehungen einlassen. Mit einem, der sehr wahrscheinlich nicht die angenehmste Person ist. Die ihn aber zu Jesus bringen. Ich träume davon, dass wir so eine Gemeinschaft werden. Dass wir so eine Gemeinschaft sind. Die Sünde des anderen aushalten, uns um die Leute schauen und sie zu Jesus bringen. Das Dach abdecken, den Himmel aufreißen. Jetzt ist das mit Beziehungen und sich auf Beziehung einlassen. Und ich sage bewusst Beziehung und nicht Freundschaft. Das waren seine vier Freunde. Sorry, das steht nirgends. Weil Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Hier sind Leute, die gesagt haben, und als hätten sie am ganz anderen Kontext Jesus schon mal gehört, was es bedeutet, sich jemandem zuzuwenden. Da gibt es doch, ich wechsle komplett die Stelle, in Lukas 10 erzählt Jesus so eine Geschichte. Für Insider bekannt als der barmherzige Samariter. Für allen anderen, in Lukas 10 gibt es eine Geschichte, da geht es um einen Samariter, der barmherzig ist. Und die Geschichte ist so, kurz zusammengefasst, Jesus wird gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Und er sagt, das höchste Gebot über allen ist, liebe Gott. Das zweite Gebot ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommen Fragen, die Theologen lieben. Wer ist denn mein Nächster? Wie definiert mein Nächster? Übrigens, wenn ihr in der Diskussion seid und einfach nur entweder Zeit gewinnen wollt oder den anderen nerven wollt, dann fragt ihr immer nach Definitionen. Wie definierst du das? Funktioniert immer. Super Sache. Das machen die mit Jesus. Jesus war unglaublich kreativ, weil der bekommt so eine Frage hingeworfen und haut eine Story raus. Aber wenn man da genau hinschaut, er dreht komplett die Art zu denken um. Er dreht komplett die Art zu denken um, weil er sagt, oh, stell euch mal die Situation vor. Da geht einer von Jericho nach Jerusalem, wird überfallen, zusammengeschlagen, ausgeraubt, da liegt ein Halbtoter am Wegesrand und dann kommt ein Levit vorbei und dann kommt ein Priester vorbei und dann kommt, was weiß ich, Hinz und Kunz vorbei und die gehen alle vorbei und dann kommt ein Samariter. Und Samariter waren so, die nicht so gut angesehenen in der Gesellschaft. Er kommt vorbei, aber der kümmert sich, der versorgt ihn, der macht eine Erstversorgung, dann bringt er ihn ins nächste Gasthaus, bittet den Wirt darum, sich zu kümmern, dass der ärztlich versorgt wird, dass der heilen kann, bezahlt ihm einen Vorschuss und sagt ihm, hey, du kennst mich ja, ich komme öfter mal hier vorbei, wenn das Geld, das ich dir gegeben habe, nicht reicht, ich begleiche auch den Rest. Und dann sagt Jesus, wer von den Leuten, die davor vorbeikamen, war dem zusammengeschlagen, dem überfallen, der Nächste. Ja, der Samariter. Und man merkt irgendwie nicht, wie Jesus diese Denke gerade auf den Kopf gestellt hat. Weil die Frage der Schriftgelehrten war, du musst mir erstmal den Nächsten definieren, damit ich weiß, wen ich lieben muss. Und Jesus sagt, nee. Das Ganze funktioniert andersrum. Du entscheidest dich, wen du liebst, und das ist dann dein Nächster. Versteht ihr den Unterschied? Jesus stellt diese Frage komplett auf den Kopf mit diesem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Weil sie wollen, dass Jesus ihn definiert, damit sie dann das Gesetz erfüllen können. Und Jesus sagt, nein, das läuft andersrum. Du entscheidest dich, wem du dienst, auf wen du zugehst, und das, der wird dann dein Nächster. Wessen Leid du begegnest, das wird dein Nächster dadurch. Das heißt, die Entscheidung, wen wir tragen, wen wir zu Jesus bringen, die liegt bei uns. Das ist kein Gesetz und es ist kein Muss, aber es ist das Herz Jesu. Und wenn wir uns diese Gemeinschaft anschauen, die diesen Gelähmten zu Jesus bringt, dann lasst uns mal von diesem Bild der vier Freunde wegkommen. Weil das sind Leute, die haben sich entschlossen, diesem Gelähmten zu dienen. Ihm zu begegnen in seiner Sünde und in seinem Leid. Und sich dafür einzusetzen, dass der Jesus begegnet. Und aufgrund ihres Glaubens begegnet Jesus dem. Ja, aber wenn der gar nicht wollte. Okay, das wird jetzt nicht reflektiert in dem Text. Aber ich sage ja, beten für jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Und dann sind eben gelähmte, dankbare Opfer, die sind nicht so schnell. Vielleicht haben die jemanden gesucht, den sie zu Jesus bringen können und haben sich den geschnappt, weil er nicht weg konnte. Stecken wir ja nicht drin. Ich meine, so präzise ist die Geschichte nicht. Aber Fakt ist, weil diese Leute sich entschieden haben, zu sagen, wir nehmen den, wir tragen den, wir bringen den zu Jesus, und wenn es nötig ist, nichts wird uns aufhalten. Wenn es nötig ist, nehmen wir das Haus auseinander, um zu Jesus durchzukommen. Das war ihre Einstellung. Und dann hören wir, als Jesus ihren Glauben sah, reagiert er darauf. Und der Mann geht vergeben und komplett gesund daraus. Ich träume davon, dass wir so eine Gemeinschaft werden. Ich träume davon, dass wir uns auf so eine Gemeinschaft einlassen, die diese Kraft in sich trägt. Menschen, die es gerade nicht können, zu Jesus zu bringen und uns nicht abhalten zu lassen, bis sie bei Jesus sind. Und das hat mit Gemeinschaft zu tun. Man sagt, ja, aber hier, ich bin nicht so der Gemeinschaftstyp. Na, dann hast du ein paar Verletzungen aufzuarbeiten. Woher weiß ich das? Ich habe ein gutes Buch gelesen, ist ein bisschen dick, aber liest sich ganz gut, wenn man mal reinkommt. Und da sehen wir schon in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2, sehen wir, dass Gott den ersten Menschen geschaffen hat, schaut den ersten Menschen an und das Erste, was Gott über den Menschen sagt, ist, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Das heißt, jeder, der von sich behauptet, mir geht's besser allein, stellt sich gegen das direkte Wort Gottes. Da stimmt was nicht. Und wisst ihr was? Ich verstehe diese Leute komplett, weil ich gehöre ja auch ein Stück weit dazu. Meine Schüler wissen es, weil ich es da öfter mal sage und so in der Gemeinde sage ich es kaum, aber ihr dürft das auch wissen. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Das heißt konkret, gib mir eine gute Tasse Kaffee und ein gutes Buch und ich genüge mir ganz gut mir selbst. Meine Idee von einer guten Zeit ist, gib mir einen Sessel und lass mich in Ruhe. Ich kann mich ganz gut in Gruppen bewegen, aber, sorry, nehmt es nicht persönlich, Leute stressen mich. Ich kenne das. Aber ich mache mich eins mit dem Wort Gottes und sage, langfristig ist es nicht gut. Langfristig ist das nicht gut. Es ist nicht gut für den Mensch, dass er allein ist. Und jetzt nimmt das nur ein bisschen weiter, wie nur, oh ja, und dann hat er ihm eine Frau gemacht, ausgebautes Rippchen, yay. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Warum? Weil er schon wusste, es wird immer wieder für jeden von uns diese Gelegenheit geben, wo etwas in uns ist, das wir nicht in den Griff bekommen, das uns davon abhält, zu Jesus zu kommen. Und da wird das Bild auf einmal größer. Was war dieses größte Problem des Gelähmten? Der war gelähmt. Der konnte nicht einfach aufstehen und selbst zu Jesus gehen. Und wisst ihr was? Das kenne ich, dass in manchen Bereichen ich innerlich so verletzt oder kaputt bin, dass ich nicht mehr aufstehen kann und da zu Jesus gehen. Und es geht nicht mehr. Und man fängt an, schlechte Entscheidungen darin zu treffen. Und dann braucht man Leute, die sich um einen scharen und sagen, und wenn ich das Dach abdecke, ich werde meinen Glauben investieren. Wir haben ein Missionsteam gehabt, waren ein Missionsteam in Deutschland unterwegs, Anfang der 90er, und hatte da eine junge Frau dabei, die eine ganz, ganz schwere Zeit durchgemacht hat. Da war einiges innerlich aufzuarbeiten, innere Heilung und so. Außerdem hat sie komplett Heimweh gehabt und so. Und alles auffordern, das musst du zu Jesus bringen, war eigentlich ihr nicht mehr möglich. Und dann haben wir als Team, der Rest vom Team, gesagt, okay, wie bringen wir die zu Jesus? Wie können wir die tragen? Wie können wir das Dach abdecken? Und ich weiß noch, für eine Phase von 4, 5, 6 Wochen. Im Normalfall sind wir so um 6 aufgestanden, haben eine Zeit gehabt, in unserem Tagesablauf für alle, für stille Zeit machen und so. Um 7:30 gab es dann Frühstück zusammen und dann sind wir zusammen in den Tag gegangen. Und dann haben wir uns wochenlang jeden Morgen um 5 Uhr getroffen und haben für sie gebetet. Wir sind alle eine Stunde früher aufgestanden, ohne dass sie es gemerkt hat. Und haben für sie gebetet. Sind 5:45 wieder ins Bett. Damit, wenn der Wecker klingelt, alle zusammen aufstehen. Und das haben wir gemacht, bis Jesus ihr begegnet ist, sie da rauskam, sie geheilt wurde. Und sie hat es nie mitbekommen. Mega-Aktion. Mega-Aktion. Es gibt diese Zeiten, diese Orte, wo wir gelähmt sind, wo wir Leute brauchen, die uns zu Jesus bringen. Eines der härtesten Erlebnisse in meinem Leben, das mich richtig gebrochen hat, war, viele von euch wissen es, ich war vor Christina schon mal verlobt und als diese Beziehung auseinanderging, und das war eine sehr unschöne Sache, ging ich durch eine Zeit der Heilung, aber dann habe ich für mich im Nachhinein eine Selbstschutzentscheidung getroffen und habe gesagt, ich mache den Paulus, ich lebe fürs Reich Gottes und ich bleibe allein. Martin winkt mal. Der hat mich getragen. Primär zwei haben mich durch diese Zeit durchgetragen, haben weiter für mich geglaubt und weiter gebetet. Martin und Reinhard. Bis mir Jesus begegnet ist. Und für mich war es schon dann fast symbolisch. An Martins Geburtstag haben wir unsere Beziehung angefangen. 12/11/10, gut zu merken. Jetzt wisst ihr, wenn Martin Geburtstag hat. Also die 10 stimmt nicht. Oh, haben wir jetzt Datenschutzprobleme? Er war nicht auf dem Bild, alles gut. Und wir haben so viele Martins hier. Na, okay. Ihr versteht, was ich meine. Wir brauchen diese Art von Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig trägt. Ja, aber wenn ich da keine Freunde finde, das sagt nichts von Freunden. Das redet von Commitment. Da heißt nicht von Freunden. Das sind Leute, die sich zusammenstellen. Ja, und ganz unter uns, wenn ein Geheilter, Befreiter und Erlöster dabei herauskommt, wenn die Wurzel war, der nervt mich so, also werde ich ihn so lange beten, bis er zu Jesus kommt, finde ich vollkommen in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung. Jetzt ist mir auf der anderen Seite bewusst, Beziehung ist das Schönste, was wir haben können. Und das höchste Risiko. Weil da, wo wir uns anfangen zu öffnen voreinander, machen wir uns verletzlich. Und wir werden verletzt. Aber was bringt denn die Heilung für diesen Gelähmten? Vergebung. Vergebung. Uns gegenseitig zu vergeben, uns selbst zu vergeben und manchmal Gott zu vergeben. wenn da wirklich Bitterkeit war in diesem Mann. Eine der Hauptwurzeln von Bitterkeit bei Menschen ist Enttäuschung, enttäuscht sein von Gott. Es gibt so ein Buch, Ruth. Schöne, romantische Geschichte über eine junge Frau und wie sie dann heiratet und so. Und es fängt so an, dass eine Familie auszieht von Bethlehem in Juda und nach Moab geht und diese Frau heißt Naomi, die Begehrenswerte. Und irgendwann, nachdem der Mann gestorben sind, die Söhne gestorben sind, geht sie zurück nach Bethlehem. Und die Leute sagen, oh, ist das nicht Naomi? Und sie sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, Bitterkeit, denn voll bin ich ausgezogen und Gott hat mir alles genommen. Mein Mann, meine Kinder, Gott hat mir alles genommen. In ihrem Verständnis hatte Gott ihr Leid zugefügt. Wenn man analytisch drauf schaut, sieht man, das waren ihre eigenen Entscheidungen. Und sie macht jetzt Gott dafür verantwortlich, dass ihre schlechten Entscheidungen nicht funktioniert haben. Aber Fakt ist, auch Gott ist eine Beziehung. Und Beziehung funktioniert nun mal nicht auf der Basis, wer hat Recht. Da ist Gefühl involviert, da sind Überzeugungen involviert. Und manchmal muss man Gott vergeben, weil man dieses Gefühl der Enttäuschung, von Gott enttäuscht zu sein, damit muss man aktiv umgehen. Und man muss Menschen vergeben, von denen man enttäuscht ist. Vergebung ist der Weg raus aus Bitterkeit. Aber in Vergebung zu leben, öffnet auch die Beziehungstür. Beziehung ist ein Risiko, das ist mir bewusst. Aber die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, lassen wir uns von unserer Erfahrung, gerade von unserer negativen Erfahrung, bestimmen. Und bleiben da drin und halten daran fest. Dann wird diese Erfahrung uns lähmen. Oder suchen wir die Begegnung mit Jesus da drin, weil dann gehen wir geheilt wieder raus. Und um da drin Jesus zu begegnen, brauchen wir Menschen um uns herum, die bereit sind, uns zu Jesus zu tragen. Und für anderen sind wir die Leute, die sie tragen. Das ist ein Geben und Nehmen. Und dafür gibt es Gemeinde. Das ist eine der Grundlagen von Gemeinde. Füreinander einzustehen, füreinander da zu sein. Und ich möchte euch ans Herz legen. Schafft ein Umfeld um euch herum, wo man sich gegenseitig trägt und zu Jesus bringt. Wo man die Unfähigkeit, die Verletzung, die Krankheit, die Sünde des anderen sieht, ihn damit aber zu Jesus bringt. Wo man füreinander einsteht und betet, das ist das eine. Und wo man sich aktiv hilft, das ist das andere. Ich möchte euch ermutigen, sucht euch einen Hauskreis. Warum? Wir sind heute nicht sehr viele im Gottesdienst und das sind schon viele. Je mehr Leute es sind, desto einfacher ist es, anonym zu bleiben und desto schwerer ist es, füreinander da zu sein. Um das intensiver zu machen, um sich kennenzulernen, braucht man kleinere Kreise. Und die sind bei uns die Hauskreise. Ja, aber ich finde da keine Freunde. Ja, Freunde ist eine gegenseitige Entscheidung erstmal. barmherzige Samariter wurde dem Überfallenen, da steht nichts, dass sie Freunde wurden. Aber auf der einseitig war der Samariter bereit, für den da zu sein. Und die Chance, dass aus so einer Bereitschaft füreinander da zu sein, wirkliche Freundschaften entstehen, ist viel größer, wie dass man erst auf die Freundschaft hofft. So werden Beziehungen gebaut. Aber wir brauchen diese Beziehungen, um geschützt zu sein, damit wir die Hilfe bekommen, wenn wir sie brauchen. Und mir ist bewusst, es ist ein Risiko. Warum rede ich so locker darüber und sage, hey, der war gelähmt, der konnte ja nicht abhauen? Weil ich es verstehe, wenn jemand verbittert ist, krank aufgrund von einer Sünde, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen. Ganz verständlich. Aber das hat die anderen nicht abgehalten. Das heißt, die erste Entscheidung, die wir treffen für uns selbst, ist nicht die Entscheidung, wo habe ich einen Freund, sondern die Entscheidung, wo bin ich bereit, Freund zu sein. Irgendjemand geht immer den ersten Schritt. Ich habe irgendwann mal relativ früh für mich entschieden, ich will kein Opfer sein. Ich bin extrem freiheitsliebend. Ich liebe meine Freiheit. Ich mag meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich mag nicht abhängig sein. Ich mag mich nicht regieren lassen von was anderem. Was für mich zuallererst bedeutet, ich mache das, was ich für richtig halte, egal was die anderen machen. Und ich habe mich entschieden, ich werde Menschen zu Jesus tragen. Ich werde das machen. Ja, aber wenn die, sorry, die regieren mich nicht, ich habe schon einen Herrn. Ich arbeite aktiv sehr hart daran, dass Menschen mit ihrem Verhalten, ihren Ansichten, mit dem, wie sie leben, mich nicht regieren. Weil ich habe schon einen Herrn. Diese Regierungsgewalt über mein Leben, über meine Gefühle, über mein Denken steht ihnen nicht zu. Ja, aber wenn die, ist mir egal, deshalb mache ich es nicht. Habe ich auf diese Art eine Menge Menschen getroffen, wo es zum Gegenseitigen wurde, die mich in gleicher Art tragen, ja, habe ich. Aber deshalb mache ich es nicht. Die Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir diese Geschichte uns betrachten, ist, und wieder, das fasziniert mich, da waren einige. Ja, wer waren die? Keine Ahnung. Was hat die ausgemacht? Keine Ahnung. Wir wissen nur eine Sache. Die waren bereit, den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Das ist das Einzige, was wir wissen. Und ich träume davon, dass so eine Armee von Gesichts- und namenslosen Jesus-Nachfolgern aufsteht und anfängt so zu leben. Weil da geht es nicht darum, dass wir bekannt werden. Es geht darum, dass die Gelähmten gesund werden, dass Sünde vergeben wird. Darum geht's. Und komischerweise, keiner weiß, wer sie sind, aber sie haben es in die Bibel geschafft. Als ein Vorbild an uns. Und so möchte ich euch ermutigen. Entscheidet für euch, wie ihr mit Beziehungen umgeht. Geht den ersten Schritt. Wartet nicht, bis euch jemand abholt. Geht den ersten Schritt. Ganz konkret, wir haben hier in der Gemeinde ein Forum, das darauf ausgelegt ist, dass man genau das macht. Sich gegenseitig trägt, voneinander weiß, Gemeinschaft hat. Wir nennen das Hauskreisen. Viele hier sind in Hauskreisen, aber einige sind nicht in Hauskreisen. Und ich kann Zeugnis davon geben, die Leute, mit denen ich im Hauskreis war, das sind jetzt nicht meine besten Freunde, aber das ist ein hohes Vertrauenslevel. Sonja und ich waren ewig im Hauskreis zusammen. Das war also, und noch ein bisschen länger. Und wisst ihr, was das rauskommt? Wenn ich ihn so brauche, so, wo ich nicht weiß, was hochkommt und was von meinem Innersten hochkommt und ich habe es nicht unter Kontrolle, dann gehe ich zu Sonja. Warum? Ich vertraue ihr damit. Die darf das sehen. Ich habe da kein Problem mit. Warum? Wir sind schon ewig miteinander unterwegs, nur mehr, mal weniger. Aber in der Zeit, wo wir bewusst zusammen geistliches Leben praktiziert haben, ist ein Vertrauen gewachsen, das immer noch steht. Macht euch aktiv auf und sucht diese Gemeinschaft. Ich möchte zum Abschluss beten und ich werde jetzt ganz bewusst sagen, dass wir nicht dazu aufstehen. Aber ich werde beten, dass Gott kommt, mit seiner Kraft zu heilen. Besonders die Beziehungswunden, die uns davon abhalten, uns erneut auf Beziehung einzulassen, auf andere zuzugehen, uns auf so eine Gemeinschaft einzulassen, wo man sich gegenseitig zu Jesus bringt. Und ich möchte, dass da wirklich eine Freiheit da ist. Deshalb, das ist eine Sache zwischen dir und Jesus, ist keine Bekenntnissache, wo man aufsteht und sagt, ich stelle mich dazu. Und Jesus, danke, dass du als den Glauben dieser Leute gesehen hast, die Vergebung ausgesprochen hast und diesen Gelähmten geheilt hast. Und Herr, du siehst die Lähmungen und die Verletzungen in unserem Leben. Und ich bitte dich jetzt, ich habe Glauben, dass du diese Verletzungen in uns berührst, dass du vergibst und wiederherstellst. Herr, und schenke uns den Mut, uns ganz neu auf Beziehung einlassen zu können. Dass aus uns eine Gemeinschaft wird, wo wir die Bereiche und die Menschen, die gerade nicht selbst zu dir kommen können, sehen und sie zu dir tragen. Und zwar mit so einer Überzeugung und so einem Biss, dass wir sagen, wenn wir das Dach abdecken müssen, dann machen wir das. Wenn wir das Haus abreißen, dann machen wir das. Hauptsache, diese Leute begegnen dir. Und danke, dass du mit deiner Heilung kommst, dass du uns berührst, weil du bist der Gleiche. Und ich bitte dich, berühr du diese Plätze, wo wir innerlich gelähmt sind. Vergib du die Sünde, die da irgendwo eine Wurzel ist. Und sprich zu uns, dass wir aufstehen und neu gehen in diesen Bereichen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.